Demokratie bietet eben auch die Möglichkeit, diese Ausschlüsse zu thematisieren, sichtbar zu machen und zu bekämpfen. Das ist sozusagen ein Spannungsverhältnis, was bleiben wird.
Offline, der Podcast der HfG Offenbach.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts der HfG Offenbach, in dem wir uns jede Woche Fragen zur Zukunft stellen. Und so ein Podcast ist natürlich auch irgendwie immer eine interessante Zeitkapsel, denn heute zur Frage der Demokratie oder zur Frage der Zukunft der Demokratie zeichnen wir diesen Podcast gut eine Woche vor der Wahl des US-Präsidenten auf. Wir sind also vielleicht noch vorsichtig optimistisch, aber auch noch nicht ganz euphorisch, was die Zukunft der Demokratie angeht, ob wir jetzt aus dieser Ornithokratie, habe ich es mir jetzt mal auf Altgriechisch zusammengewürfelt, aus dieser Herrschaft des Vogelgezwitscherts rauskommen oder ob es einfach so weitergeht. Nichtsdestotrotz ist die Frage natürlich interessant. Hat die Demokratie eigentlich eine Zukunft? Wie sieht die Zukunft der Demokratie aus? Können wir diese Zukunft gestalten? Und was hat das Ganze vielleicht mit Kunst und Design zu tun? Mein Name ist Felix Kosak und ich habe heute einen Gast hier bei mir, mit dem ich über die Krise der Demokratie und mögliche Lösungsansätze sprechen möchte, nämlich Ben Christian, ein junger Politikwissenschaftler, der wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung ist. Aber insbesondere möchte ich mit Ben sprechen, weil Ben einer der Mitbegründer der Initiative Mehr als Wählen ist. Hallo Ben.
Ja, hallo Felix, danke für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen. Heikles Thema, großes Thema und zum Einstieg möchte ich deswegen mit einer kleinen, lockeren Fragerunde anfangen. Ich gebe dir drei Satzanfänge vor und du musst die Sätze beenden. Möglichst kurz natürlich oder möglichst prägnant. Ich weiß, wie das ist schwer, aber...
Ja, kurz ist für Politikwissenschaftler ist kurz ganz schwer.
Da habe ich schon mitbekommen, aber wir versuchen jetzt einfach mal. Also erster Satz, wenn ich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wäre, dann...
Boah, dann hätte ich jetzt sehr viele schwierige Entscheidungen zu treffen. Ich bin dankbar, dass ich es nicht bin.
Zweiter Satz. Wenn ich ein Verbrechen begehen könnte, ohne dass es jemand mitbekommen würde, dann würde ich?
Oh, irgendwas mit Essen. Ich würde mir Köche klauen und anstellen, die ganze Zeit für mich kochen.
Und als drittes natürlich, Demokratie ist?
Mehr als wählen, natürlich.
Das ist eine sehr gute Antwort. Das führt uns nämlich direkt in die erste Frage. Du bist einer der Mitbegründer des Vereins Mehr als Wählen, einer Initiative für innovative Demokratie, so nennt ihr das. Und eine Initiative, die neue Formen und auch ganz konkrete Orte für Beteiligung schaffen will. Warum eigentlich Mehr als Wählen? Das klingt irgendwie natürlich erstmal plausibel, aber gerade jetzt, kurz vor der US-Wahl, könnte man ja darauf hinweisen, wie wichtig das Wählen in der Demokratie eigentlich ist. Beziehungsweise lag die Wahlbeteiligung jetzt bei der letzten Europawahl auch nicht besonders hoch, gerade mal so bei 50%. Überhaupt erstmal wählen wäre ja vielleicht auch eine sinnvolle Initiative, die man gründen könnte, oder? Also wie kam es dann zur Gründung eurer Initiative und warum bedeutet Demokratie für euch mehr als wählen?
Ja, vielleicht gleich vorweg, weil du es angesprochen hast. Wir heißen ja bewusst Mehr als Wählen e.V. Und nicht irgendwie bloß nicht wählen e.V. oder so. Also es ist ganz klar, dass Wählen essentieller Bestandteil der Demokratie ist. Wir sind wirklich die Letzten, die sagen würden, dass Wählen an sich nicht wichtig wäre. Und du hast es angesprochen, man muss sich nur die letzte US-Wahl angucken, aber es zeigt sich natürlich auch in ganz vielen anderen Kontexten, was passiert, wenn bestimmte Wählergruppen sozusagen nicht mehr zur Wahlurne gehen. Wir haben das häufig gesehen, gerade wenn zum Beispiel auch junge Menschen nicht mehr zur Wahl gehen. Wir haben die Folgen sozusagen jetzt alle erleiden müssen in den letzten Jahren. Von daher ist es auch für uns ganz klar, dass sozusagen die Wahl essentieller Bestandteil der Demokratie ist. Ohne Wahl eine Demokratie nicht funktioniert. Aber, und da kommen wir dann sozusagen eben auch zu unserem Verein, aus unserer Sicht reicht es eben nicht, da stehen zu bleiben. Also zu sagen, okay, es reicht, wenn wir alle 5 Jahre unser Kreuz setzen und dann irgendwie wieder abtauchen. Es gibt dieses schöne Bild der U-Boot-Katholiken, die alle Jahre zur Weihnachtsmesse einmal auftauchen und dann wieder abtauchen fürs ganze Jahr. Und ich glaube, es ist gefährlich, wenn wir alle zu U-Boot-Demokratinnen und Demokraten werden, die eben nur zur Wahl alle 5 Jahre auftauchen und dann irgendwie denken, okay, die Sache hat sich. Jetzt sind Politikerinnen und Politiker dran. Ich habe damit nichts mehr zu tun, sondern wir glauben, dass Demokratie eben ein dauerhafter, fortwährender Prozess ist, der eben auch das Engagement von sozusagen Demokratinnen und Demokraten braucht und der sozusagen auch sich über den Streit, über den Dialog definiert und diese Räume, diese Erfahrungsräume für Demokratie zu schaffen, neue Erfahrungsräume für Demokratie zu schaffen. Dafür sind wir sozusagen angetreten. Zu deiner Frage, wie wurden wir gegründet? Also wir waren tatsächlich eine Gruppe von Studierenden, alle so im weitesten Sinne Politik, politische Theorie, also leider auch für sich eine ganz schöne Bubble. Aber immerhin haben wir dann festgestellt, 2017, 2016, im Angesicht von Trump und AfD, dass es irgendwie nicht reichen kann, jetzt nur noch weiter kluge Texte zu lesen, sondern dass man auch was machen muss. Und dann haben wir diesen Verein gegründet, Mehr als Wählen, eben mit dem Ziel, Demokratie sozusagen breiter zu verstehen als eine reine Regierungsform, also etwas, was mehr ist als nur Parlamente, nur Politikerinnen und Politiker. Und eben sozusagen, wir sind mit dem Ziel gestartet, wieder Leute an einen Tisch zu bringen, die sonst zwar häufig noch übereinander reden, aber eben nicht mehr miteinander. Und eben ganz gezielt auch zu versuchen, Stimmen und Perspektiven an den Tisch zu bringen, die sonst oft überhört werden, die marginalisiert werden. Das hat uns irgendwie von Anfang an geeint. Und genau, dann haben wir verschiedene Projekte ins Leben gerufen. Also zum Beispiel den Frankfurter Demokratiekonvent, einen gelosten BürgerInnenrat, wo wir tatsächlich zufällig ausgeloste Bürgerinnen und Bürger aus ganz Frankfurt an Wochenenden zusammenkamen, gemeinsam überlegt haben, wie kann eigentlich Demokratie, wie kann Beteiligung hier in Frankfurt besser werden, also ganz konkret im Kleinen, im Kommunalen. Und das war sozusagen unser erster Versuch, diese Strukturen aufzubrechen, wirklich zu sagen, Demokratie ist mehr als das, was in Berlin passiert, ist mehr als das, was im Römer passiert, sondern es passiert eben an ganz vielen Orten, es passiert vor allem auch mit ganz vielen Menschen. Und es muss eben die Aufgabe sein, Demokratie so zu gestalten, dass eben alle mitmachen können und dass die Hürden, die dafür sozusagen vorhanden sind, vielleicht werden wir auch darüber noch sprechen, irgendwie abzubauen. Sozusagen, das war unsere Kernidee mit dem Demokratiekonvent. Und es geht natürlich weiter. Der Demokratiewagen, also sozusagen auch die Idee, wir brauchen eigentlich sowas wie einen mobilen Erfahrungsraum. Es reicht nicht, wie ich das schon gesagt habe, nur in altehrwürdigen Orten sich zu treffen und dann irgendwie unter großen Bildern und unter großem Druck irgendwie auch zu debattieren, sondern es braucht eigentlich sowas wie einen mobilen Erfahrungsraum, der tatsächlich in den Stadtteile fährt, der anregt zum Diskutieren, der anregt zum Mitmachen, der für die Demokratie sozusagen auch wirbt. Und genau, das war die Idee des Demokratiewagens, die eben auch aus dem Demokratiekonvent entstanden ist. Und das sozusagen zum ganz kurzen Wrap-up dessen, was wir in den letzten 2, 3 Jahren versucht haben, auf die Beine zu stellen. Genau.
Das klingt tatsächlich nach einer ganzen Menge. Erstmal Kudos dafür. Ich hätte eine kurze Rückfrage. Losverfahren in der Demokratie, da schlackern doch den meisten Leuten die Ohren. Warum Losverfahren?
Naja, das Losverfahren ist für die, die sich auskennen, ja gar nicht so neu. Es gab schon immer, selbst bei den alten Griechen, die haben das schon praktiziert. Ich glaube, es schlackern die Ohren, weil man denkt, es werden sozusagen auf einmal Positionen, die sonst demokratisch besetzt wurden, auch einfach nur noch per Los, per Würfel bestimmt. So verstehen wir das nicht. Das Losverfahren soll eben Strukturen aufbrechen, soll dazu führen, dass nicht immer nur die gleichen über Politik reden. Wir alle kennen das, also ich, der Politik studiert habe, kenne das zu Genüge. Wenn man politische Veranstaltungen organisiert an der Uni, in anderen Orten, dann kommen meistens immer die gleichen. Und es ist gar nicht schlimm, also wir sind froh, dass die kommen. Das sind meistens Rentnerinnen, das sind meistens Studenten und Studentinnen. Und sagen, deren Engagement ist wichtig. Gleichzeitig braucht es eben aus unserer Perspektive verschiedene Perspektiven, verschiedene Stimmen und auch Leute, die sich sonst nicht tagtäglich mit Politik beschäftigen. Und da ist eben sozusagen diese persönliche Einladung, hey, du wurdest ausgewählt, deine Stimme zählt, komm mit, mach mit, sag uns, was dir sozusagen auf dem Herzen liegt, irgendwie ganz, ganz wichtig. Das heißt, das Losverfahren ist ein Mittel von vielen, um ja relativ verkrustete Strukturen zu durchbrechen. Wir sind nicht so naiv zu glauben, dass das sozusagen alle Probleme löst. Das Losverfahren hat selbst natürlich Probleme. Es gibt natürlich da auch sowas wie eine Selbstselektion. Ne? Nur manche Leute reagieren überhaupt auf so eine Einladung. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, vor dem Losverfahren braucht man keine Angst haben, wenn es als Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie verstanden wird, wie wir das sozusagen ja auch vorhaben. Von daher, ja, ein Hoch aufs Losverfahren.
Ja, dann aber direkt eine fiese Gegenfrage. Was passiert dann, wenn dann auf einmal nur Nazis ausgelost werden?
Dann hat man eine Herausforderung. Wir haben natürlich, versuchen wir geschützte Räume aufzubauen. Sagen wir, sammeln nicht einfach ganz viele Leute und stecken sie in einen Raum und gucken, wer da irgendwie lebend rauskommt, sondern es gibt natürlich klare Spielregeln, die von Anfang an kommuniziert werden, die auch die Teilnehmenden unterschreiben, wenn sie sozusagen Teil des Demokratiekonvents werden. Es gibt eine professionelle Moderation und dann ist ganz klar, wer sozusagen andere Leute beleidigt, wer sie diskriminiert, wer sie bedroht, der fliegt raus. Also auch der Dialog, auch der Streit braucht Spielregeln, wenn er demokratisch stattfinden soll. Und das gilt für alle, die sozusagen teilnehmen. Und Zum Glück, und vielleicht wird es in Zukunft noch anders werden, dann sind wir gewappnet, aber zum Glück war das tatsächlich so, dass es beim ersten Demokratiekonvent eine sehr gute Arbeitsatmosphäre gab. Und ich glaube, das hat auch was dazu mit dem Format zu tun. Wir alle kennen das. Es ist relativ leicht, auf Facebook oder auf Twitter irgendwie einen fiesen Kommentar irgendwo drunter zu setzen und zu sagen, ja, der ist doch ein Idiot, der hat keine Ahnung von nichts. Aber wenn man mit der Person in einem Raum sitzt, wenn man der gegenüber sitzt, wenn man die ansieht, wenn man auch versteht, aus welcher Perspektive sie kommt, und es soll jetzt keine Entschuldigung für Nazis sein, es gibt Grenzen, aber sozusagen diese allgemeine Empathie, die im persönlichen Gespräch entsteht, die sorgt schon auch dafür, dass Leute sich irgendwie benehmen, dass es eine gute Diskussionsatmosphäre gibt, dass Leute einander ausreden lassen, dass sie von den anderen lernen wollen. Das klingt jetzt alles sehr pathetisch, aber unsere Erfahrung war tatsächlich, wenn Leute in einem Raum wieder miteinander ins Gespräch kommen und das eben auch gut moderiert, mit gewissen Spielregeln vonstatten geht, dann braucht man sich über viele Worst-Case-Szenarien, die wir natürlich am Anfang alle durchgespielt haben, am Ende gar nicht so viel Gedanken machen. Also Hoffnung ist, dass das so bleibt, aber genau, man weiß es nicht.
Über das Beispiel des Demokratiewagens, das du angesprochen hast, bei dessen Ausgestaltung ja auch viele HFG-Alumni und viele HFG-Studierende beteiligt sind und weiterhin beteiligt sein werden, weil es ja noch nicht fertig, sondern nur von außen sozusagen jetzt gestaltet. Hattest du angeführt, dass der Demokratiewagen ein mobiler Raum der Erfahrung von Demokratie werden soll? Daraus lese ich ab aus dieser Beschreibung, dass, wie euer Verein ja auch heißt, dass es bei Demokratie mehr als wählen geht. Dementsprechend man Demokratie ja eher nicht so sehr als eine Regierungsform, sondern auch als eine Lebensform beschreiben könnte. Also eine Lebensform, die Lebensführung im Ganzen betrifft und auch ein bestimmtes Verständnis davon, wie ich mich als Subjekt in einer Demokratie verstehe. Da wir im Rahmen eines Podcasts einer Kunsthochschule oder einer Kunst- und Designhochschule darüber sprechen, kommt mir hier natürlich automatisch die Verbindung zu Kunst und Design, was die dann wesentlich auch mit einer Demokratie als Lebensform zu tun haben. Bei der Kunst ist das vielleicht ein bisschen offensichtlicher, man muss ja nur ans Theater denken. Nichtsdestotrotz, was denkst du, was ist die Verbindung zwischen Demokratie und Kunst und Design? Und die schwierige Frage finde ich natürlich daran, was ist die Verbindung von Demokratie und Design? Die ist ein bisschen komplizierter, würde ich sagen. Mir fallen da jetzt spontan nur ganz viele Negativbeispiele ein, aber vielleicht hast du ja ein paar positive.
Also der Demokratiewagen an sich ist natürlich das absolute Paradebeispiel. Nee, ganz im Ernst, natürlich ist das eine Frage, die wahrscheinlich niemand besser beantworten können als du. Also ich werde die sicherlich auch nach meinem kurzen Beitrag jetzt zurückspielen an dich. Ich glaube, ich würde diese Frage, die tatsächlich schwierig ist, so für mich beantworten, dass Demokratie Räume braucht. Das habe ich eben schon gesagt, Räume für den Dialog, für den Streit, für den gemeinsamen Austausch. Und ich glaube, was Design kann, ist, diese Räume zu gestalten und diese Räume sozusagen auch so zu gestalten, dass sie irritieren, dass sie zum Nachdenken anregen, dass man überhaupt erst in diese Räume reingeht, dass sie irgendwie Aufmerksamkeit sozusagen herstellen und dass sie eben auch, und da wäre ich auch natürlich interessiert an deiner Meinung, dass sie eben auch es schafft, also dass Design es auch schaffen kann, zu zeigen, dass es immer auch anders sein könnte. Also dass es immer nur eine Möglichkeit von vielen ist, wie ein Raum gestaltet ist, wie ein Design konzipiert ist und dass man darüber irgendwie dann auch ins Gespräch, in den Dialog, vielleicht auch in den Streit kommt. Ich glaube, dieses Aufzeigen von anderen Möglichkeiten, das ist das, was Design auszeichnet. Und gleichzeitig, wir haben den Demokratiewagen ja jetzt schon mehrfach erwähnt, ich glaube, was Design auch schaffen kann, ist Vielfalt und vor allem Perspektivenvielfalt deutlich zu machen. Für alle, die jetzt diesen Podcast hören und den Demokratiewagen tatsächlich noch nicht gesehen haben sollten, man muss sich das so vorstellen, das ist ein 18 Meter langer, sehr, sehr, sehr langer großer Bus, den wir schwarz foliert haben und auf dem jetzt ganz unterschiedliche Charaktere vorhanden sind. Charaktere, die ein bisschen irritieren, die anders sind, aber die irgendwie auch sympathisch wirken, glaube ich, einladend wirken. Also mit drei Köpfen, mit hervorstehenden Augen, mit einem Stinkefinger, sozusagen ein sehr, sehr buntes, obwohl es schwarz-weiß gestaltetes Projekt. Und ich glaube, und da kannst du ja gleich noch was zum Prozess sagen, die Idee war ja tatsächlich, diese Charaktere, die von einzelnen IllustratorInnen gestaltet wurden, auseinanderzunehmen und in ihre Einzelteile zu zerlegen und dann eben neu zusammenzusetzen. Und ich glaube, dieses Plastischmachen von Perspektivenvielfalt, von Unterschiedlichkeit und gleichzeitig deutlich zu machen, das kommt irgendwie wieder zusammen. Es funktioniert auch in anderer Zusammensetzung zusammen, zeigt, dass es anders gehen könnte. Und nur ganz kurz, also meine WG ist begeistert. Ihr habt natürlich auch Sticker formuliert, und zwar Sticker, die man bewegen kann. Das heißt, mein WG-Kühlschrank sieht jetzt so aus, dass wir ganz viele unterschiedliche Bausteine von Charakteren auf dem Kühlschrank haben. Und irgendwie, ich baue mir meine Figur so, wie ich sie cool finde, und dann kommt der Nächste, nimmt den Kopf weg, tut irgendwie andere Füße dazu. Und ich glaube, das ist tatsächlich bestes Beispiel dafür, wie sozusagen auch Design anregen kann zum Andersdenken, zum Neujustieren von Gegebenheiten. Das macht tatsächlich großen Spaß und ich glaube, das ist echt eines der Positivbeispiele neben sicherlich ganz vielen Negativbeispielen, die du besser kennst als ich. Aber mich würde tatsächlich interessieren, wie ihr das diskutiert habt. Also ich weiß nur von dir, dass du von Anfang an gesagt hast, also ein demokratisches Design, das kann ich nicht alleine entwickeln. Da kann man nicht alleine im stillen Kämmerchen zeichnen und dann auf so einen Bus plakatieren. Von daher meine Frage tatsächlich, wie habt ihr das zusammen diskutiert? Wie muss ich mir diese erste Sitzung dieser vielen, ich glaube insgesamt 10 IllustratorInnen vorstellen? Und auch die Frage, ich kann mir vorstellen, das ist auch gar nicht so leicht. Also ich kann mir vorstellen, man zofft sich auch mal, gerade wenn ich an in meinem stereotypen Denken von Künstlern und DesignerInnen, dass man sich auch zofft, weil man denkt, meine Idee ist besser als deine. Wie lief das bei euch ab?
Danke für die Gegenfrage. Ja, tatsächlich würde ich diesen Prozess des Designs als einen kollaborativen Prozess beschreiben und ihn ganz klar vom partizipativen Design abgrenzen. Das wäre natürlich auch eine Option gewesen, dass man sagt, man fragt ein paar Leute, beteiligt einfach alle und dann wird schon alles gut, weil alle mitmachen. Da bin ich aber immer vorsichtig, wenn es um Design geht, weil Partizipation im Design meistens Legitimation von bestimmten vorgetroffenen Entscheidungen bedeutet. Also vor allem in der Stadtplanung sind so die schlagendsten Beispiele dafür. Deswegen fand ich einen kollaborativen Prozess interessant, auch wenn es natürlich eine Vorentscheidung von mir dann ganz persönlich war. Aber eben in dem Sinne kollaborativ, dass wirklich der gesamte Designprozess oder das gesamte Design jederzeit von jeder Partei in Frage gestellt werden konnte und auch wie wir an die Sache herangehen. Also alle hatten auf Augenhöhe gleiches Mitspracherecht. Und tatsächlich kam es da auch zu viel Streit oder zu viel, jeder und jede musste so ein bisschen aus seiner eingeübten Rolle, wie man so Sachen angeht, wie man so einen Gestaltungsprozess rangeht, ein Stück weit rauskommen. Und sich darauf einlassen, dass man eben mit anderen jetzt zusammengestaltet. Und die Idee mit den Figuren, dass die sozusagen sich zusammensetzen aus unterschiedlichen Stilen, würde ich fast auch so ein bisschen metatheoretisch einordnen, dass eigentlich ja jede Figur dadurch, dass sie auch irgendwie aus vielen besteht, auch was darüber sagt, wie wir als demokratische Subjekte verfasst sind, dass wir eben auch immer anders sein könnten, als wir gerade sind. Also dass die Demokratie auch die Regierungsform ist, die uns notwendigerweise als Subjekte den Raum einräumen muss, dass wir von uns selbst und vom Gemeinwesen eine Distanz einnehmen können, um verändert zurückzukommen, um nochmal eine neue Position zu finden. Also jede der Figuren schließt sozusagen ja anderes schon mit ein, dadurch, dass man offenkundig sieht, dass es auch Alternativen selbst zu diesen Subjektkonstruktionen gäbe, die da entstehen. Und insofern finde ich, das ist irgendwie eine sehr gelungene Sache geworden, obwohl ich derjenige war, der am Anfang ganz viel Angst davor hatte, dass sie alle wie kleine Frankensteins aussehen. Also es war ein wirklich spannender Prozess und es hat auch wirklich allen Spaß gemacht, auch irgendwie nochmal positiv bestätigt, wie wichtig es ist, so im Design auch Plattformen oder Räume zu schaffen, auf denen man dann mit anderen zusammenarbeiten kann, um auch immer wieder sich selbst herauszufordern. Ein Negativbeispiel, was ich jetzt habe, wenn ich es jetzt schon angeteasert habe, ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage, weil wir wollen ja eigentlich über die Krise der Demokratie sprechen. Also ein Negativbeispiel, was ich immer ganz interessant finde, obwohl es eigentlich eher sozusagen so ein prozessuales Verständnis der Demokratie betrifft, also Wahlen, Institutionen, ist der Butterfly Ballot, der Schmetterlingswahlzettel aus Florida bei der Wahl von George Bush. Und was da passiert ist, ist nämlich eine Wahlhelferin oder in Amerika sind ja gewählte Wahlfrauen, Wahlmänner, hatte sich das Design dieses Stimmzettels angenommen, weil sie meinte, man könnte das noch optimieren als Nicht-Designerin und hat den Stimmzettel dann mit wechselnder Seite angeordnet. Also hat sich gedacht, okay, wenn ich jetzt hier die Seiten abwechsle, kann ich die Namen der Kandidaten größer machen. Dadurch haben ältere Wähler und Wählerinnen können das besser sehen. Ist doch alles super. Sie hatte das dann wechselnd angeordnet, aber die Löcher, wo man reinstimmen musste, waren trotzdem noch in der Reihenfolge der Kandidaten. Also es war 1 links, 2 rechts, 3 links, ne? Und dann aber die Löcher waren trotzdem in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hat dann dazu geführt, dass Al Gore, der auf dem zweiten Platz war, signifikant weniger Stimmen bekommen hat. Also der Kandidat auf dem dritten Platz, auf dem dritten Wahlslot hat tatsächlich bis zu 30.000 Stimmen mehr bekommen, als womit er eigentlich gerechnet hatte. Und wie wir alle wissen, hat in Florida die Wahl entschieden am Ende, oder die Wahl wurde, sage ich mal, verkompliziert und musste dann sogar vom Gericht entschieden werden. Also wenn man will, könnte man sagen, dass George Bush durch Design an die Macht gekommen ist und was dann daraus gefolgt ist, haben wir ja noch alle vor Augen. Das wäre für mich das absolut Negativbeispiel, obwohl es eigentlich eher so ein prozessuales Verständnis von Design und Demokratie trifft. Aber es ist eine ganz gute Überleitung, finde ich, weil wir wollen natürlich in dem Podcast den Blick in die Zukunft richten und wir wissen aktuell beide noch nicht, wie die US-Wahl ausgehen wird. Aber trotzdem kann man schon sagen, dass in den letzten Jahren viel eine Krise der repräsentativen Demokratie beschworen worden ist. Also seit der Finanzkrise lässt sich auf jeden Fall ein Misstrauen gegenüber Eliten, gegenüber der Politik beobachten, die sich nochmal verstärkt hat im Sommer 2015, dem sogenannten Flüchtlingssommer oder Migrationssommer. Und Populismus generell natürlich irgendwie eine Herausforderung geworden ist. Gerade jetzt aber in der Covid-19-Pandemie sehen wir auch wieder, dass viel in der Öffentlichkeit über die Rolle von Experten und Expertinnen diskutiert wird. Also dass Experten und Expertinnen demokratische oder vermeintlich demokratische Entscheidungen vorbereiten, was natürlich in so einer Situation absolut notwendig ist, aber auch die Gefahr birgt, dass demokratische Verfahren und Prozesse irgendwie ausgehöhlt werden oder umgangen werden und sich nur noch über die Meinung von Expertinnen und Experten legitimiert wird. Neben also all diesen postdemokratischen Symptomen kommt zusätzlich noch hinzu, dass wir regelrecht antidemokratische Tendenzen wieder haben. Also das Erstarken der Rechten lässt sich in ganz Europa diagnostizieren und eigentlich mittlerweile überall auf der Welt. Deswegen die Frage, hat die Demokratie überhaupt noch eine Zukunft, so wie es jetzt gerade aussieht?
Ja, klingt alles nicht so gut, was du da schilderst. Da stimme ich dir vollkommen zu. Also auf deine Frage ganz klar die Antwort, natürlich hat die Demokratie eine Zukunft. Ich glaube, was diese Krisenphänomene, die du jetzt aufgezählt hast, eben zeigen und uns aktuell tatsächlich sehr präsent zeigen, ist, dass die Demokratie eben nicht selbstverständlich ist. Dass sie sozusagen nicht für uns hier Gott gegeben ist und sozusagen für immer auch da sein wird, sondern dass die Demokratie verteidigt werden muss, so pathetisch das klingt. Und ich glaube, dass das für viele von uns auch eine Neuerfahrung ist in dieser Brisanz der Krise. Und das bietet natürlich auch eine Chance. Also ich will sozusagen jetzt nicht zu viele alte Sozialdemokraten zitieren, aber der Satz von Friedrich Ebert stimmt natürlich immer noch. Also Demokratie braucht Demokratinnen und Demokraten, gerade in der Krise. Nur dann, wenn sich diese Menschen irgendwie engagieren, wenn sie sich einbringen in die Debatte, hat die Demokratie eine Zukunft. Also es passiert sozusagen nicht von alleine. Die Demokratie hat keine Zukunft ohne uns, aber sie hat eine Zukunft. Und klar, also ich meine, wir von Mehr als Wählen sind jetzt auch, ich habe das eben schon gesagt, nicht so naiv zu glauben, dass wir jetzt mit einem Demokratiekonvent und so einem schicken Demokratiewagen irgendwie die Demokratie retten werden. Also das wäre vermessen. Was wir sozusagen stattdessen glauben, ist, dass diese Krise, und du hast es geschildert, auf ganz vielen Ebenen stattfindet und dass es dementsprechend auch auf ganz vielen Ebenen Reaktionen braucht. Und die braucht es an der Wahlurne, die braucht es in den Parteien, die braucht es in den Parlamenten, aber die braucht es auch auf der Straße. Also wir sehen es bei Fridays for Future und anderen. Die braucht es irgendwie in Schulen, die braucht es in Betrieben. Und da sind wir bei der Lebensform. Also es betrifft tatsächlich alle Teile unseres Lebens, alle Gesellschaftsteile. Und wir von Mehr als Wählen sehen uns da sozusagen als Teil einer größeren Gemeinschaft, versuchen mit unseren Formaten sozusagen ein kleines Stück entgegenzuwirken, die Demokratie aktiv zu verteidigen. Und wichtig bei diesem Verteidigungsbegriff ist, glaube ich, dass es nicht darum geht, den Status quo zu verteidigen. Ich habe es am Anfang gesagt, die Demokratie ist alles andere als perfekt, sondern es geht darum, sie sozusagen weiterzuentwickeln, nach neuen Formen der Beteiligung zu suchen und eben nicht irgendwo stehen zu bleiben, zu sagen, so ist es jetzt für immer. Da kann tatsächlich, glaube ich, auch Design anregen, es anders zu denken, es anders zu tun. Von daher, lange Antwort auf eine kurze Frage. Ja, die Demokratie hat eine Zukunft, aber eben nur, wenn wir uns auch darum kümmern.
Bei der Präsentation des Demokratiewagens vor der Paulskirche wurde ja dann am Abend bei einer Podiumsdiskussion genau auch über dieses Thema gestritten, die Krise der Demokratie, was ja natürlich in der Paulskirche sozusagen als symbolträchtigen Ort auch sehr interessant war. Über diese Krise der Demokratie hat dann Professor Rainer Forst von der Goethe-Uni auch gesprochen und hat die Aushöhlung demokratischer Prozesse durch eine globalisierte Ökonomie thematisiert. Das ist ja auch ein Aspekt dieser Krise der repräsentativen Demokratie, die viele sehen, also die man vielleicht zugespitzt so zusammenfassen könnte. Die demokratische Willensbildung ist national verfasst, die Entscheidungsfindung mittlerweile international und die Probleme sind aber letzten Endes eigentlich planetarisch. Also nationalstaatlich verfasste Demokratien können globale Probleme eigentlich nicht lösen und dadurch entsteht dann eine Problemlage, die uns entweder zurück ins Lokale und Kleine drängt oder aber, und das ist, glaube ich, Rainer Forsts Vorschlag oder eine Idee, die er verteidigt, man müsste die Demokratie jetzt transnational denken, auch wenn es hierfür noch keine guten Modelle gibt. Also die Herausforderung der Demokratie wäre, endlich mal transnationale Probleme anzugehen mit einem transnationalen Verständnis der Demokratie. Auf dem gleichen Podium saß dann aber auch Sirat Wiedenroth von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und berichtete über strukturellen Rassismus und Ausgrenzung. Wäre das nicht eigentlich die transnationale Herausforderung der Demokratie, weil es eine Herausforderung ist, die Demokratie eigentlich schon immer begleitet? Eigentlich müsste die Demokratie doch reflektieren, dass sie in ihrer konkreten Umsetzung immer auf den Ausschluss von bestimmten Bevölkerungsgruppen, auf den Ausschluss von bestimmten Menschen gründete. Sie hatte immer was damit zu tun. Also in der antiken Demokratie waren es Frauen und Sklaven, die sich nicht in der Politik beteiligen durften. Selbst bei der Französischen Revolution wurden Frauen ausgeschlossen, obwohl es da natürlich auch Bewegungen für gab, aber die natürlich damals noch nicht erfolgreich waren. Und heute haben wir es mit strukturellem Rassismus, Racial Profiling und staatlichen Institutionen und Strukturen zu tun, die aktiv eigentlich die Beteiligung von bestimmten Bevölkerungsgruppen oder das Gefühl, sich beteiligen zu können von bestimmten Bevölkerungsgruppen, verhindern. Vor den Grenzen von Europa haben wir Geflüchtete, die zwar, wenn überhaupt, als Menschen anerkannt werden, aber sobald man von neuen Mitbürgern und Mitbürgerinnen spricht, wird das Ganze dann irgendwie problematisch. Anders gefragt, wenn die Demokratie bisher immer nur über diesen Ausschluss funktionierte, lohnt sich es dann überhaupt, die zu verteidigen?
Ja, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal vorne anzufangen. Ich glaube, die Frage nach der transnationalen Demokratie, die müsste wahrscheinlich tatsächlich an Professor Forst gehen, der das sicherlich eloquenter ausdrücken kann als ich. Ich glaube, die grundsätzliche Idee dahinter ist super simpel. Du hast es angesprochen. Die versteht irgendwie jedes Kind. Also es gibt globale Probleme, die irgendwie nicht nationalstaatlich gelöst werden können, sondern die globale Antworten brauchen. Und die spannende Frage ist, wie das sozusagen konkret demokratisch auch stattfinden kann. Da habe ich auch kein, surprise, surprise, keine Antwort. Das ist eine sehr komplexe Debatte, die auch schon lange geführt wird. Jetzt sind wir natürlich hier in der HSFK, der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, die sich natürlich auch mit internationaler Politik beschäftigt. Und da sei mir sozusagen der Link erlaubt. Natürlich gibt es Vorläuferorganisationen. Also es gibt die Vereinten Nationen, es gibt die UN mit universeller Mitgliedschaft. Und die ist bei Weitem irgendwie nicht perfekt. Also die hat riesige Probleme, riesige auch Demokratiedefizite, Machtungleichheiten. Aber ich glaube, was sozusagen deutlich wird, ist, dass das Problem erkannt ist und es jetzt darum geht, konkrete Lösungen zu finden. Und aus meiner Sicht reicht es eben nicht, da zu lamentieren, zu sagen, ja, wir bräuchten doch das und das und irgendwie aber auch dann zu resignieren und zu sagen, ja, wir haben das nicht, dann können wir nichts machen, sondern wirklich die konkreten Formate anzugucken, zu prüfen und zu fragen, wie kann man in den bestehenden Strukturen globale Probleme lösen, zusammenlösen, multilateral lösen? Und wie kann man sie irgendwie so gestalten, dass sie im Interesse aller gestaltet werden? Und ja, das ist eine sehr komplexe Debatte. Und vielleicht sprichst du auch noch mit Rainer Forst in dem Podcast. Das wäre natürlich sicherlich sinnvoll, weil ich da sicherlich nicht der beste Ansprechpartner für diese Debatte bin. Zu der zweiten Frage, ob die Demokratie sich weiter lohnt, ist die Frage. Ich habe es eingangs schon gesagt, die Demokratie ist nicht perfekt. Das hat sogar Winston Churchill erkannt, der ja gesagt hat, die Demokratie ist die schlechteste Staatsform, ausgenommen alle anderen. Und ich glaube, dass jetzt diese Ausschlüsse sichtbar werden, ist auch einfach eine Entwicklung, die neu ist, also die gut und begrüßenswert ist. Die Geschichte hat gezeigt, du hast es erwähnt, früher durften Frauen nicht wählen, heute dürfen sie wählen. Ich will jetzt nicht in so ein Duktus reinfallen, es wird alles besser, wir brauchen mehr Zeit, also es braucht einfach nur Zeit. Ich glaube, das ist politisch die falsche Strategie. Aber sozusagen, worum es geht, ist zu sehen, dass die Demokratie veränderbar ist, wandelbar ist und dass es eben politische Kämpfe braucht, um die Ausschlüsse Stück für Stück zu minimieren. Und du hast Rassismus angesprochen. Man braucht sich nur die US-Wahl jetzt wieder als Beispiel anzugucken. Nicht nur dein Butterfly-Papier, sondern ganz konkrete, strukturelle, systematische Diskriminierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen, vornehmlich tatsächlich schwarzen Menschen, denen es erschwert wird, sozusagen ihre Stimme abzugeben. All diese Ausschlüsse, die die Demokratie sowohl in Prozessen als auch sozusagen kulturell immer wieder produziert, gilt es anzusprechen, gilt es sichtbar zu machen und gilt es zu bekämpfen. Und ich glaube sozusagen, da braucht man tatsächlich die Perspektive, dass es auf lange Sicht darum gehen muss, die Stück für Stück abzustellen und es tatsächlich allen zu ermöglichen, aktiver Teil dieser Demokratie oder der verschiedenen nationalstaatlichen Demokratien und vielleicht dann auch der transnationalen Demokratie zu werden. Also die Ausschlüsse sollten, die man beobachten kann, sollten eben nicht dazu führen, dass man irgendwie resigniert, die Segel streichen und sagt, alles scheiße hier, sondern dass es ein Ansporn sein muss, Stück für Stück dafür zu kämpfen, dass das anders wird. Und das gilt im Kleinen, also jetzt ganz konkret für Mehr als Wählen hier in Frankfurt oder in Offenbach. Also zu überlegen, wie kann hier demokratisches Miteinander aussehen? Wie können wir unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen? Wie können wir auch Bündnisse schmieden, um sozusagen Marginalisierung, Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus zu bekämpfen? Aber das gilt natürlich auch auf der großen Ebene. Also das gilt eben auch in der UN-Generalversammlung, wo es auch darum gehen muss, für Deutschland und andere Staaten dafür zu sorgen, dass eben diese Machtungleichgewichte, die es im Sicherheitsrat gibt, sukzessive abgebaut werden. Das klingt alles irgendwie so nach pathetischem Blabla, aber ich glaube tatsächlich, das ist der Weg, den man gehen muss. Ich wüsste keinen anderen. Die Demokratie bietet eben auch die Möglichkeit, diese Ausschlüsse zu thematisieren, sichtbar zu machen und zu bekämpfen. Und das ist, glaube ich, in keiner anderen Staatsform möglich. Von daher, ja, die Demokratie lohnt sich. Und wie am Anfang schon gesagt, es geht halt darum, was wir daraus machen.
Ja, vielleicht das auch nochmal aufgreifend. Es ist ja tatsächlich interessant, wenn man sich das, den Begriff Demokratie auch einfach nur mal anschaut, also Demos, vermeintlich das Volk und Partei, also die Herrschaft, die Stärke, die Macht von. Und man geht ja tatsächlich falsch, wenn man es einfach als Herrschaft des Volkes übersetzt, weil eigentlich ist es die Herrschaft des Demos. Und der Demos ist eigentlich niemals deckungsgleich mit einem bestimmten Volk, sondern setzt sich immer aus denjenigen zusammen, die eben wählen. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Perspektive auf die Demokratie, weil es auch nochmal die Fragestellung verschiebt. Also man könnte ja auch sagen, wenn man jetzt auf die US-Wahl blickt, okay, Demokratie ist, da stehen sich zwei Kontrahenten gegenüber und man hat die Wahl zwischen entweder oder und es geht darum, klar definierte Positionen abzugrenzen. Aber wenn man sozusagen diese krisenhafte Verfassung des Demos, wenn man so will, oder diese konfliktuöse Verfassung des Demos, der sich immer wieder neu zusammensetzen muss, der immer bestreitbar bleiben muss und der immer auch davon lebt, dass neue Perspektiven von außen hinzukommen, dann geht es gar nicht so sehr darum, Kontrahenten zu definieren, sondern eher darum, wer überhaupt als Spieler auf diesem Spielfeld oder als Spielerin auf diesem Spielfeld zugelassen ist. Und da finde ich euer Bestreben eigentlich sehr interessant. Ihr habt das ja am zweiten Tag fortgesetzt mit der Podiumsdiskussion, tatsächlich auch aktiv daran mitzuarbeiten, dass die Perspektive einer Gesellschaft erweitert wird oder dass neue Stimmen gehört werden, die eben marginalisiert sind, die eben jetzt auf dieser Bühne als aktive Spielerinnen und Spieler auch auftreten.
Genau, ich glaube, das ist das, was man machen kann. Also Räume zu gestalten, in denen eben Stimmen, die lange Zeit nicht gehört wurden, gehört werden, in denen sie sprechen können, auch in einem sicheren Rahmen. Und auch das ist sozusagen keine Lösung für alles. Das hat seine eigenen Probleme, aber ich glaube, das ist das, was wir leisten können. Und ich meine, es vermischen sich ganz, ganz viele Krisenphänomene. Du hast Rassismus angesprochen, die Frage, wer überhaupt wählen darf, wer sozusagen offiziell berechtigt ist. Es gibt natürlich gleichzeitig auch dieses Gefühl, dass man zwar mitmachen darf, aber es eigentlich nichts bringt. Und da sind wir wahrscheinlich wieder bei der Ökonomie, die Rainer Forst schon angesprochen hat. Also auch bei der Demokratiewagen-Vorstellung erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem jungen Paar und der Mann war sehr desillusioniert und hat gesagt, ich wähle schon immer, seit ich wählen darf, aber verändert hat sich halt nichts. Also ich wähle und wähle, aber eigentlich neudeutsch sozioökonomisch tut sich da nichts. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein reales Problem, was auch einen Ausschluss produziert, weil diese Person sicherlich nicht ihr Leben lang weiter wählen wird, sondern irgendwann sagen wird, nee, Freunde, ohne mich, also dieses System funktioniert für mich nicht. Und diese Ausschlüsse oder diese Problemlagen werden eben nur sichtbar, wenn man ins Gespräch geht. Also wir alle kennen das irgendwie theoretisch. Also wenn man Politik studiert hat, braucht man darüber jetzt nicht mehr irgendwie reden oder nachdenken. Gleichzeitig bekommt man aus der eigenen Erfahrung ein anderes Gefühl dafür, wenn wirklich jemand vor einem steht und sagt, ich wähle und wähle und wähle, aber es passiert hier überhaupt nichts. Das kann es nicht sein. Und dann steht man da und hat eigentlich keine Antwort. Also was soll man sagen? Außer zu sagen, ja, das ist scheiße. Und du hast recht. Also das, glaube ich, ist die Chance von solchen Räumen, die wir irgendwie vielfältig zur Verfügung stellen wollen, dass man in diese Debatten kommt. Und im Zweifel, sondern mit Sicherheit geht es dann eben auch darum, was aus diesen Räumen dann wieder rausgeht. Also was in die etablierten Entscheidungsgremien zurückgeführt wird. Weil das ist mir auch wichtig. Wir reden ja viel sozusagen über Inklusion neuer Perspektiven und so weiter. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Link, worüber wir sprechen können zu Design. Also ne, es geht um einfache Sprache, es geht um Erklärungen, die auch jenseits von Text funktionieren, was für mich schwierig ist als Politikwissenschaftler. Aber das ist sicherlich die Frage, die wir uns alle in allen Formen von Projekten, die wir organisieren, irgendwie stellen müssen. Und Inklusion, und das, damit würde ich es dann auch bei dieser Frage belassen, bedeutet eben auch, Leute ernst zu nehmen als politische Subjekte. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem vieler demokratischer Initiativen. Oder vielleicht kein Problem, aber es kann zu einem Problem werden. Es gibt unheimlich viele, ganz konkretes Beispiel, Koch- und Kaffee-Projekte für Menschen mit Migrationsgeschichte oder für geflüchtete Menschen. Und ich kenne diese Projekte und die sind super wichtig. Die sind ein Türöffner zu einer Gesellschaft, die sind ein Angebot zur Vernetzung, die sind eine erste Anlaufstelle. Gleichzeitig, wenn sozusagen, und wir haben das vor kurzem auch mal recherchiert, wenn sozusagen der Eindruck entsteht, dass mit manchen Gruppen nur gekocht wird und irgendwie ein bisschen nett geredet wird und andere dann die richtige Politik machen, dann hat das auch nichts mit Inklusion zu tun. Ja, dann ist das irgendwie ein Nicht-Ernst-Nehmen von Menschen als politische Subjekte. Und genau, also man sieht, es gibt vielfältige Ebenen, auf denen man irgendwie agieren kann und muss. Wir versuchen da einen kleinen Beitrag zu leisten.
Direkt anschließend daran könnten wir jetzt nochmal versuchen, einen positiven Ausblick auf die Zukunft der Demokratie zu wagen. Also wir hatten es von Rassismus, wir hatten es vom transnationalen Kapitalismus, von transnationalen Herausforderungen, von Ausschlussmechanismen, und wir hatten es auch von rechtsextremem Extremismus. Mehr als Wählen beschäftigt sich jetzt ganz konkret mit der Exklusivität politischer Beteiligungsverfahren, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, und hat verschiedene Methoden, um mehr Menschen einzubinden. Welche Methoden sind das genau? Kannst du das ein bisschen ausführen, um sozusagen, um die Barrieren abzubauen, die tatsächlich ja auch irgendwie um demokratische Beteiligung hochgezogen werden? Und wie könnte vielleicht auch so ein Design inklusiv und ansprechend sein, damit mehr Menschen mitmachen? Und vielleicht auch für mich ganz konkret als Frage, als praktische Frage für mich als weißen Mittelklassendesigner, der durchaus ein politisches Bewusstsein hat, aber sich auch seiner Privilegien bewusst ist. Was kann ich da konkret machen, ohne dass sich dann wieder alles um mich und mein Design dreht, sondern tatsächlich, dass es um die Sache geht?
Ja, auch wieder viele spannende, große Fragen. Fang mal mit der, klingt auch blöd, aber der Privilegienfrage an. Ich habe da auch keine allumfassende Antwort. Ich glaube, was man machen kann, und ich habe das gesagt, ist zu versuchen, Solidarität zu zeigen und auch zu praktizieren. Das heißt ganz konkret in Bündnisse, in Kooperationsveranstaltungen oder Kooperationsmöglichkeiten zu gehen, um eben auch Chancen, die man selber irgendwie hat, zu multiplizieren, Räume zur Verfügung zu stellen etc. Und wahrscheinlich bedeutet es auch, und das ist gesagt, dass sich alles um einen selbst dreht, wenn man irgendwie aktiv ist. Das kennen wir auch. Also wir werden häufig zu solchen Podcasts wie hier eingeladen und werden irgendwie mit einer freundlich wohlgesonnenen Art interviewt nach dem Motto, cool, was ihr da macht. Da dreht sich natürlich irgendwie auch um uns. Und das sieht man ja, also wir beide weiße Männer sprechen hier gemeinsam in einem Podcast im Grunde über uns, über unsere Arbeit. Das ist sozusagen ein Spannungsverhältnis, was bleiben wird. Ich glaube, da geht es einfach darum, da sensibel auch zu bleiben dafür und eben wo möglich Räume auch anderen zu geben und auch mal zurückzutreten. Und ich weiß, es klingt jetzt total platt, weil ich in einem Podcast rede, aber ich glaube, es ist der einzige Weg, den man gehen kann. Du hast gefragt dann nach den ganz konkreten Methoden und Mechanismen, die wir bei Mehr als Wählen versuchen zu etablieren, um diese Hürden, diese Barrieren irgendwie abzubauen. Über den Demokratiewagen haben wir jetzt schon viel gesprochen, deswegen vielleicht nochmal zum Demokratiekonvent, also diesem gelosten BürgerInnenrat, wo wir per Zufall Leute auswählen. Wir sind uns bewusst, dass vor allem Leute mit, und das zeigt sich auch in der Praxis, einem hohen Bildungsabschluss und einem guten Einkommen auf solche Projekte ansprechen, dass sie irgendwie Lust haben, mitzumachen, mitzugestalten, weil sie auch weniger Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, weniger Erfahrungen gemacht haben, wo sie irgendwie nicht mitmachen durften. Und um diese Selbstselektion, die es irgendwie mit dem Einladungsbrief, die mit dem Einladungsbrief einhergeht, so ein bisschen auszugleichen, versuchen wir eben ein Drittel der Teilnehmenden des Demokratiekonvents, für ein Drittel dieser Personen ganz aktiv marginalisierte, unterrepräsentierte Gruppen einzuladen, mitzutun. Und das heißt ganz konkret, wir treten an Vereine, Verbände heran, stellen unser Projekt vor und werben dafür, ob es Leute gibt, die mitmachen wollen. Das heißt ganz konkret, Leute, die unterrepräsentiert sind im politischen Diskurs, also junge Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, auch Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Die Liste ließe sich jetzt beliebig erweitern. Und die schwierige Aufgabe ist, dass es natürlich mit so einer Vorstellung, mit so einem Infoflyer irgendwie da nicht getan ist, sondern dass, wenn man das wirklich ernst nimmt, dann ist es sehr, sehr schwierig. Es ist selbst eine Hürde für uns, diese Brücke zu bauen. Aber unser konkretes Format lautet dafür, hat den Titel Ideenwerkstätte. Also wir versuchen tatsächlich ganz konkret schon vor dem Demokratiekonvent in kleinen Workshops zum einen Vertrauen aufzubauen zu uns als Verein mit der, und das klingt auch falsch, Zielgruppe, aber in dem Marketing-Sprech bewegen wir uns natürlich dann auch, mit der Zielgruppe Vertrauen aufzubauen. Und das heißt auch, zu lernen, also nicht dahin zu gehen und zu sagen, hey, wir haben hier dieses super Format, habt ihr nicht Lust mitzumachen, sondern das umzudrehen, zu fragen, hey, wie müsste eigentlich so ein Demokratiekonvent aussehen, damit ihr da Lust habt mitzumachen, damit ihr da euch wohlfühlt, damit ihr denkt, das ist irgendwie eine gute Sache, damit ihr irgendwie das Gefühl habt, da spende ich jetzt 2-3 Wochenenden meiner Zeit mit. Und das sind sozusagen die Lernerfahrungen, die wir dann machen. Und da kommen wir dann zu ganz vielen Punkten, die wir zum Teil schon umgesetzt haben, zum Teil nicht. Also es geht um kostenloses Nahverkehrsticket, damit man da günstig anreisen kann. Es geht um Kinderbetreuung während der Veranstaltung. Also all diese Dinge, die uns allen bekannt sind, aber die, auf die, an die man sich auch immer wieder erinnern muss. Und deswegen sind diese Ideenwerkstätten sozusagen in der Vorbereitung für uns eigentlich das zentrale Moment. Zum einen eben, um Menschen, die, von denen wir denken, dass es wichtig ist, dass deren Perspektive auch im Demokratiekonvent vertreten ist, zu empowern, zu ermutigen, mitzumachen. Und gleichzeitig auch für uns zu lernen, wie wir unsere Strukturen so aufstellen können, dass es eben ansprechend und irgendwie ja attraktiv ist, da mitzumachen. Und ich glaube, das, was ich eben schon in der letzten Antwort gesagt habe, die Menschen als politische Subjekte ernst nehmen, bedeutet eben bei uns auch, dass wir den großen Vorteil haben, dass wir nicht nur eine Spielwiese anbieten. Also wir wollen diese 4 Tage oder diese 2 Wochenenden tatsächlich nicht so verstanden wissen, dass da alle irgendwie mal zusammenkommen und dann redet man nett miteinander und dann findet man sich irgendwie demokratisch auch alle super und es gibt irgendwie auch keinen Konflikt und keinen Dissens, weil was wir machen ist ja per se gut, sondern dass wir tatsächlich, und dann wird es konflikthaft und dann wird es irgendwie auch streitbar, über ganz konkrete Empfehlungen für die Stadtpolitik nachdenken, die dann auch an die Stadtpolitik übergeben werden und von der geprüft und umgesetzt werden. Das hat beim letzten Mal relativ gut geklappt. Wir arbeiten also sozusagen da in der Kooperation mit der Stadt und dadurch gewinnt unser Format nicht nur diese Möglichkeit, sich selbst mal demokratisch zu erleben, irgendwie mit anderen ins Gespräch zu kommen, sondern es hat eben auch die Möglichkeit, dass daraus was passiert, dass es eben nicht in diesem Raum bleibt, sondern am Ende in Form einer Handlungsempfehlung an die Politik zurückgeht und wir wirklich diesem Slogan Bürgerinnen und Bürger beraten, die Politik gerecht wird. Genau, das, also die Ideenwerkstatt ist tatsächlich, würde ich sagen, das zentrale Format für uns, in Kontakt zu kommen mit Menschen, die wir auf jeden Fall beim Demokratiekonvent dabei haben wollen. Und wir sind da sicherlich auch noch nicht, und das ist dann der letzte Satz, am Ende. Also das ist für uns auch ein Experiment mit offenem Ausgang. Wir probieren so bestmögliches, lernen auch stetig dazu. Aber es bleibt eine Herausforderung und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist, sich diese Herausforderung immer wieder zu stellen und es nicht zu leicht zu machen und zu sagen, ja, ist doch egal, wer da kommt, Hauptsache wir haben irgendwie Leute in einem Raum. Nein, es geht wirklich darum, möglichst viele Perspektiven zu versammeln, weil nur dann kann sowas gelingen. Und es geht nicht nur darum, irgendwie das aus Gründen der Legitimation zu machen, dass wir sagen, wir brauchen irgendwie diese Stimmen und diese Perspektiven, sonst ist dieses Format nicht legitim. Nein, es geht aus unserer Sicht ganz konkret auch um funktionale Argumente. Also wenn wir über Bürgerbeteiligung in Frankfurt reden, dann brauchen wir diese Perspektiven. Ohne die kommen wir nicht zu irgendwie funktionalen Lösungen. Also es hat auch diese Komponente, dass man für bestimmte Fragen und auf Stadtebene fast für alle Fragen eben auch fast alle Perspektiven braucht. Das ist unser Versuch. Und ob es gelingt, müssen andere beurteilen.
Also so als Fazit, die Frage, hat die Demokratie eine Zukunft? Sagen wir beide vielleicht vorsichtig, ja, aber können die Fragen natürlich alleine auch gar nicht beantworten, weil wir gar nicht so weit in die Zukunft schauen können. Deswegen als letzte Frage, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über die Zukunft gesprochen haben, möchte ich mal als letztes über die konkrete Zukunft sprechen. Lass uns doch auch mal über morgen sprechen. Was hast du eigentlich morgen so vor?
Ich versuche mir immer wenig Gedanken über das Morgen zu machen und irgendwie meine Dinge am heutigen Tage zu erledigen. Was habe ich morgen vor? Wahrscheinlich sieht es so aus wie immer. Aufstehen, essen, arbeiten und dann irgendwie einen schönen Abend mit meiner Frau verbringen.
Klingt auch super.
Ja, klingt auch ziemlich spießig, wenn ich drüber nachdenke, aber so ist es halt.
Obwohl man immer anders sein kann, kommt man natürlich aus seiner Subjektrolle auch nicht so richtig raus. Ja, vielen Dank, Ben Christian. Das war die 2. Folge dieses Podcasts über das große Thema die Zukunft der Demokratie, über die große Frage, ob die Demokratie eine Zukunft hat. Wir sind natürlich jetzt alle schon gespannt, wie es nächste Woche weitergeht und schaltet doch einfach wieder ein.
Offline, der Podcast der HfG Offenbach.